Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Katja Bigalke und einem Blick auf Frankreich, ein Land, das ja gerade an vielen Fronten im Krisenmodus agiert. Corona setzt dem Land schwer zu. Die Infektionszahlen, die stiegen zuletzt so stark wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Aber auch was die Unterbringung und die Versorgung von Flüchtlingen angeht, scheint das Land überfordert. Und damit steigen wir jetzt ein. Die provisorische Unterbringung in Zeltlagern, wie man sie ja zum Beispiel von Lesbos kennt, die sind nämlich auch in Frankreich keine Ausnahme und sorgen dort schon seit einiger Zeit immer wieder für Schlagzeilen. Aber der politische Wille, daran etwas zu ändern, der scheint zu fehlen. Dabei ist Frankreich in der EU das Land mit der höchsten Zahl an Asylbewerbern und galt auch mal als europäischer Vorreiter in Sachen Migrationspolitik. Was ist passiert? Susanne Krause hat sich umgehört.
Ein später Vormittag, Anfang Oktober. Mohamed Ali, ein junger Mann, mittelgroß, schmal, Jacke mit dem FC Arsenal-Wappen, steht an einer schattigen Böschung unter der sechsspurigen Ringautobahn Peripherique. Hier im Norden von Paris, gerahmt von halbverfallenen Lagerhallen und einer Abfahrtsspur der Autobahn, ist eine Art No Man's Land entstanden, eingeklemmt zwischen der Stadt der Lichter und dem als sozialen Brennpunkt verschriebenen Vorort Saint-Denis. Mohamed Ali kennt die Gegend wie seine Westentasche.
On a Porte de la Chapelle, devant le campement qui était 2019.
Wir sind an der Porte de la Chapelle. Auf der Böschung stand vor einem Jahr noch ein Zeltlager für 700 Migranten. Ein halbes Jahr habe ich dort gelebt. Schlafen konnte man nur tagsüber, trotz des Verkehrslärms. Nachts gab es oft Randale. Wir waren einfach zu viele. Es waren Drogen im Umlauf. Wir fanden keine Ruhe.
Mohamed Ali stammt aus dem Tschad. Die Familie zählte im Bürgerkrieg 2006 zu den Rebellen. Sein Vater kam um, der ältere Bruder landete im Knast. Der Rest der Familie flüchtete nach Libyen. Die Mutter, die zwei älteren Schwestern, Mohammeds Schwager und er selbst, da war er 11 Jahre alt. Das neue Leben war so prekär, dass er mit 19 erneut aufbrach, alleine über Italien nach Frankreich. Er landete in Dijon vor nunmehr 5 Jahren.
Dort habe ich meinen ersten Asylantrag gestellt. Nach 2 Jahren erhielt ich Antwort. Die war negativ. So bin ich nach Deutschland, um dort um Asyl zu bitten. Ich war in Brandenburg, in Buben und danach in Forst, bis mich die Polizei aufgriff und nach Frankreich zurückschickte. Mein 3. Versuch, in Paris dann, war endlich erfolgreich. Vor gut einem Jahr wurde ich als politischer Flüchtling anerkannt. Jetzt habe ich Aufenthaltspapiere für 10 Jahre.
Das Lager an der Porte de la Chapelle hat die Polizei im November 2019 geräumt. Einige hundert Meter weiter, direkt an der Ringautobahn, ist ein neues, größeres entstanden, heillos überfüllt. Ohne Toilette oder fließend Wasser. Hilfsvereine verteilen Essen, Kleidung, Decken. 138.420 Flüchtlinge stellten 2019 in Frankreich einen Asyl-Erstantrag. In Deutschland waren es knapp 900 Personen mehr. Doch während in der Bundesrepublik die Zahlen sinken, steigen sie auf der anderen Rheinseite um 9,3% im Vergleich zum Vorjahr. Auch weil in Frankreich immer mehr Migranten landen, deren Asylanträge in anderen EU-Ländern abgeschmettert wurden. Dublin-Fälle werden sie genannt, nach dem 1990 von den wichtigsten EU-Staaten unterzeichneten gleichnamigen Abkommen. Laut dem muss ein Flüchtling zwar seinen Asylantrag in dem Land stellen, wo er erstmals den Boden der Europäischen Union betreten hat, aber wenn er sich mindestens 6 Monate in einem anderen EU-Staat aufgehalten hat, kann er auch dort um Asyl nachsuchen. Auf diese Dublin-Fälle ging in Frankreich 2019 jeder 4. Erstantrag zurück. Dabei oder vielleicht auch deshalb tut Paris wenig dafür, Asylbewerbern den Alltag zu erleichtern, sagt Gerard Sadik. Sadik ist bei der CIMAD, einer großen Flüchtlingshilfeorganisation, für das Thema Asyl zuständig.
En fait, strukturellement, la principale différence entre la La France et l'Allemagne, c'est la façon dont se construit la procédure.
Es gibt einen strukturellen Unterschied zwischen dem französischen und dem deutschen Asylsystem. Hierzulande nehmen sich die Behörden Flüchtlingen erst dann an, wenn sie einen Asylantrag gestellt haben. Allerdings ist die Zahl der Unterkünfte chronisch unterdimensioniert. In Deutschland hingegen werden die Leute zuerst untergebracht und dann wird das Asylverfahren aufgenommen.
La première chose qu'on fait, c'est d'accueillir les gens.
Regelmäßig klagen Vereine wie die CIMAT gegen staatliche Erlasse, die die Rechte der Flüchtlinge und Asylbewerber immer mehr beschneiden. Mehrfach äußerten unter anderem das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge und das Menschenrechtskomitee der Vereinten Nationen Besorgnis betreffs Frankreichs Asylpolitik, verurteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Regierung in Paris. Seit einem knappen Jahr hat Mohamed Ali einen Job direkt gegenüber der Autobahnbrücke, unter der er früher campte. Er arbeitet in einer ehemaligen Fabrik, jetzt Anlaufstelle der Heilsarmee. Durch den Hintereingang geht es in einen verwinkelten Raum. Betonwände, einige Bänke, in einer Ecke sind Plastikgartenliegen gestapelt.
Hier können sich die Leute tagsüber ein bisschen ausruhen. Nebenan sind Toiletten und dahinter gibt es Duschen.
Ali verwaltet das Depot, gibt Duschgel, Damenbinden, Trinkbecher aus. 26 Stunden pro Woche für knapp 900 Euro netto monatlich. Seit kurzem finanziert ihm die Heilsarmee eine Ausbildung zum Gabelstaplerfahrer. Sie hat den 24-Jährigen im Wohnheim einquartiert. Französisch hat sich Mohamed Ali selbst beigebracht, im Alltag auf der Straße. Lediglich 55 Stunden Sprachkurs hatte der französische Staat während des Asylverfahrens für ihn im Angebot. Der schmale junge Mann zieht ein Handy aus der Tasche und zeigt ein Foto von sich bei seiner Ankunft in Paris. Da war sein Gesicht dicklich aufgedunsen, der Blick müde, resigniert.
Ich hatte damals viele Probleme. Ich habe zu viele schlimme Dinge gesehen und erlebt. Damals habe ich mal eine Woche schwarz gearbeitet und wurde prompt von der Polizei erwischt. Die Polizisten haben mich eingesperrt, obwohl ich ihnen erzählte, dass ich auf der Straße lebe und Geld für Essen und Klamotten brauche. Das war ihnen einfach egal. Nach zwei Wochen haben sie mich dann wieder laufen lassen.
Bei der Asylpolitik setzt Paris auf den Slogan Humanité et Fermeté, Humanität und Entschlossenheit. Im Juli 2017, kurz nach Amtsantritt von Staatspräsident Emmanuel Macron, erklärte der damalige Premierminister Édouard Philippe:
Nous devons être fermes.
Wir müssen entschlossen auftreten, um Wirtschaftsflüchtlingen klarzumachen, dass wir nicht in der Lage sind, alle aufzunehmen, selbst wenn ich ihr Motiv verstehen kann. Das entspricht nicht unserer Politik. Dafür aber wollen wir jene würdevoll und bestmöglich empfangen, die wegen ihrer Ansichten, ihrer Religion, ihrer ethnischen Abstammung oder anderen relevanten Gründen die Flucht nach Frankreich antreten.
Seither hat der Staatspräsident allerdings vor allem an Entschlossenheit zugelegt, vertraute ein Kader der Regierungspartei im September 2019 der Tageszeitung Le Monde an.
Der Staatspräsident hat sich seit 2015 und seinem Zuspruch zu Angela Merkels Empfangspolitik sehr gewandelt. Damals vertrat er einen sehr humanistischen Kurs. Schon während des Präsidentschaftswahlkampfs war er auf eine ausgewogenere Linie umgeschwenkt. Seit 2018 hat er innerlich zugemacht. Er denkt, dass die Gesellschaft beim Thema Asylpolitik viel härter ist als die Politik.
Vor genau einem Jahr hat die Regierungspartei in der Nationalversammlung eine Debatte zum Thema Einwanderung und Integration anberaumt. Da trat auch Marine Le Pen, Chefin des rechtsextremen Rassemblement National, ans Rednerpult.
Wir sind heute hier versammelt, um über das Thema Einwanderung zu sprechen. Einmal mehr möchte ich anfügen, jene, die täglich ungewollt mit Flüchtlingen konfrontiert sind, die sich bedrängt fühlen, und meine Partei ist Sprachrohr ihres Leids, all jene sind sich bewusst, dass die anarchische Einwanderung eine Bedrohung darstellt. Eine Gefahr für ihr Alltagsleben, ihre Lebensart und teils gar für ihr Leben per se.
Solche Töne schlägt der Le Pen-Clan seit einem knappen halben Jahrhundert an. Seit Marines Vater Jean-Marie 1972 die Partei unter dem Namen Front National aus der Taufe hob. Ein Jahr später setzte die erste weltweite Ölkrise den Trente Glorieuse, Frankreichs Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg, ein abruptes Ende. 1974 verkündete Paris einen Einwanderungsstopp und schloss die Grenzen. Im Land machte sich Massenarbeitslosigkeit breit, besonders betroffen waren Berufseinsteiger. Bei den Gemeindewahlen 1983 erzielte der Front National mit Hetzparolen gegen Einwanderer erste Siege. Obwohl schon damals knapp jeder und jede Vierte im Land von ausländischen, zugereisten Ahnen abstammte. Die Vorfahren von Katrin Witold-Wenden etwa kamen aus Russland und deren Ahnen aus Deutschland. Sie selbst arbeitet seit Jahrzehnten als Politologin zur französischen Migrationspolitik. Witold-Wenden lehrt unter anderem an der Elite-Politik-Hochschule Sciences Po in Paris.
Frankreich ist ein Einwanderungsland mit langer Tradition. Bereits ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat es massiv Zuwanderer aufgenommen, vor allem weil es an Arbeitskräften fehlte. Die Migrationsgeschichte der meisten anderen Staaten in Europa, darunter Deutschland, beginnt erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also 100 Jahre später. In den 1930er Jahren war in Frankreich die relative Zahl der Einwanderer genauso hoch wie in den Vereinigten Staaten.
Lange Zeit war es in Frankreich auch ziemlich einfach, Aufenthaltspapiere zu erhalten, selbst für Asylbewerber. Bis Paris 1974 die Grenzen dicht machte, erinnert Katrin Witold-Wenden.
In France, contrairement à l'Allemagne qui a entrouvert l'immigration de travail au début des années 2000,
im Gegensatz zu Deutschland, wo zu Beginn der Jahrtausendwende die Grenze für Arbeitssuchende wieder durchlässiger wurde, bleibt Frankreich bei seinem harten Kurs, um bloß niemanden anzulocken. Anders als Deutschland hat Frankreich außerdem Flüchtlingen verboten, während der Dauer des Asylverfahrens arbeiten zu gehen. Dabei können längst nicht alle Migranten vom Staat untergebracht werden.
Die Folge sei, so die Migrationsexpertin, dass vielerorts Zeltlager entstehen, sei es in Calais oder unter Pariser Autobahnbrücken. Die werden regelmäßig von der Polizei geräumt.
Aber es beflügelt ja nur die Rechtsextremen, wenn man auf der Straße Migranten in der Misere erblickt. Eine Misere, die konstruiert wird.
Die Rechtsextremen werden auch beflügelt von Randaleakten und Revolten in den armen Vorstädten. Bei solchen Vorfällen kommt im In- und Ausland regelmäßig die Frage auf, ob die Integrationspolitik bezüglich der zumeist muslimischen Einwanderer aus Afrika gescheitert sei. Denn in manchem Brennpunktviertel haben sich islamistische Hassprediger, Separatisten, Raum erobert. Raum, den die Republik zu lange habe brachliegen lassen, stellte Staatspräsident Emmanuel Macron klar, als er Anfang Oktober Leitlinien des Gesetzesprojekts gegen Separatismus präsentierte.
Wir haben unseren eigenen Separatismus selbst geschaffen.
Macrons historisch zu nennendes Eingeständnis bestätigt die Erkenntnisse von Politologin Katrin Witold-Wenden.
Erhebungen des Nationalen Instituts für demografische Studien INET zum Werdegang junger Franzosen mit Migrationshintergrund zeigen, die Idee von einer gescheiterten Integration ist eine Mär. In der Schule haben Sprösslinge von Einwandererfamilien keineswegs schlechtere Noten als Gleichaltrige aus demselben sozialen Milieu. Allerdings werden sie zum Beispiel bei der Jobsuche weiterhin sehr diskriminiert. Doch immer mehr unter ihnen gelingt der soziale Aufstieg aus dem Arbeitermilieu heraus. Viele arbeiten heute im öffentlichen Dienst, bei der Bahn, in der Metro, als Lehrkräfte. Das haben viele alteingesessene Franzosen noch gar nicht mitbekommen. Sie scheinen wie mit Blindheit geschlagen.
Was den Blick der französischen Gesellschaft auf die Asylbewerber trübt, sind die islamistischen Attentate, die in den vergangenen 5 Jahren das Land erschütterten. Dieser Tage läuft in Paris der Prozess gegen Handlanger der Terroristen, die im Januar 2015 in Paris, vor allem in der Redaktion des Satireblatts Charlie Hebdo und in einem jüdischen Supermarkt, ein Blutbad angerichtet haben. Ein Trauma, das bis heute anhält, bedauert Karine Meyari vom Migrationsverein Gisti.
Es ist erschreckend, wie die französischen Medien über Muslime, über Flüchtlinge, Neuankommende berichten. Die seien unkontrollierbar. Da müssen wir wieder viel pädagogische Arbeit leisten, um der Öffentlichkeit zu erklären, nein, das stimmt nicht.
Mit blankem Neid, so gibt Meyari unverhohlen zu, schaue sie auf Deutschland, wo ein Teil der Zivilgesellschaft öffentlich fordert, Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria auf Lesbos aufzunehmen. Von einem solchen Elan kann sie hierzulande nur träumen. Ende September erklärte Paris sich bereit, 500 unbegleitete Minderjährige aus Moria einreisen zu lassen. Generell aber heißt es in der Regierung, wir haben keinen Platz mehr. Im September 2019 veröffentlichte die Tageszeitung Le Monde eine repräsentative Erhebung zu den gesellschaftlichen Brüchen.
64% der Befragten gaben an, sich in Frankreich weniger zu Hause zu fühlen als früher. 66% meinten, die Einwanderer mühten sich nicht um Anpassung.
Da hatte die Regierung gerade eine Debatte in der Nationalversammlung rund um das Thema Immigration und Integration veranstaltet und im Anschluss einen 20-Punkte-Plan vorgelegt. Es soll eine härtere Gangart eingelegt werden. Ganz offen schielen der Staatspräsident und die Seinen dabei auf 2022, die nächste Präsidentschaftswahl. Da dürfte Macron erneut Le Pen als Gegnerin haben. Für ihn sei 2022 noch weit weg, sagt Mohamed Ali in einem Café an der Porte de la Chapelle. Derzeit konzentriert sich der junge Flüchtling auf seine Berufsausbildung.
Mein Traum wäre ein guter Arbeitsvertrag. Und ich möchte all jenen helfen, die in Not sind.
Ja, in Not sind durchaus auch viele Flüchtlinge, die in Calais ausharren, in der Hoffnung, es doch irgendwie noch nach Großbritannien zu schaffen. Erst vor ein paar Tagen wurde in der Gegend ja auch ein großes Zeltlager geräumt. Mehr als 600 Flüchtlinge wurden in sogenannte Willkommenszentren überall im Land verteilt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Und das wäre jetzt auch meine Frage, die ich an unseren Frankreich-Korrespondenten Jürgen König gern weiterleiten würde. Nämlich, was wird denn hier für eine Politik verfolgt?
Das Elend wird einfach verlagert. Das ist die Politik, die verfolgt wird. Man muss das so einfach beantworten. Wir haben es eben gehört von den Zeltlagern an den Rändern der Städte, die immer wieder aufs Neue geräumt werden. In Bussen werden die Menschen dann verteilt auf Flüchtlingsunterkünfte im Land. Von denen gibt es zu wenige. Es werden mehr Menschen zurückgeschickt als früher. Weitere Abschiebehafteinrichtungen sind im Bau. Also der Grundgedanke dieser Politik ist, möglichst abschreckend zu wirken, auf das Geflüchtete am besten aus französischer Sicht gar nicht erst nach Frankreich kommen. Es gibt in Frankreich sehr engagierte Hilfsorganisationen. Auch die Hilfsbereitschaft einzelner Französinnen und Franzosen ist sehr groß. Aber die allgemeine Stimmung ist grundlegend eher gegen Geflüchtete ausgerichtet. Insbesondere Ressentiments gegen Muslime haben zugenommen. Und also erscheint auch Präsident Macron, natürlich mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2022, diese Politik inzwischen als angebracht.
Spielt denn bei dieser Politik auch Corona eine Rolle? Also das Frühjahr hat ja ziemlich stark, kann man sagen, an dem Selbstbewusstsein Frankreichs gekratzt. Der Staat wirkte oft total überfordert. Jetzt steigen die Zahlen ja wieder dramatisch an. Am Samstag hatte das Land mit fast 27.000 Neuinfektionen, so viele Infektionen wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Da kann man ja den Eindruck gewinnen, dass das vielleicht auch in die Flüchtlingspolitik und in den Wunsch nach Grenzen ziehen mit hineinspielt, oder?
Ja, absolut. Also nach den Bränden im Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Moria zum Beispiel, da waren die französischen Reaktionen sehr, sagen wir, verhalten. Es gab keine große Bereitschaft, Geflüchtete aufzunehmen. Und dahinter steht in Teilen der Bevölkerung natürlich auch die Sorge, Flüchtlingslager oder Camps könnten die Ausbreitung des Coronavirus vorantreiben und entsprechend reagiert dann die Politik, beziehungsweise tut eben nichts oder nicht viel.
Wie ist denn jetzt die aktuelle Lage im Land und der aktuelle Umgang? Also im Gegensatz zum Frühjahr scheint man ja jetzt eher so eine Strategie zu verfolgen, dass man das Ganze regionaler angeht. Wie funktioniert das denn bisher in diesem doch ja immer noch sehr zentralistisch organisierten Nationalstaat?
Es funktioniert schlecht. Dabei ist das französische Gesundheitssystem eigentlich gut, aber da, wo schnell reagiert werden muss, da zeigt es eben Schwächen, weil viele Kreise und Regionen nicht wirklich autonom handlungsfähig sind. Das Problem ist, vereinfacht gesagt, dass der französische Staat bei den Dezentralisierungsbemühungen, die es seit Jahrzehnten gibt, zwar immer wieder Kompetenzen an die Regionen abgegeben hat, ohne aber gleichzeitig selber als Zentralstaat an den entsprechenden Stellen eigene Kompetenzen auch wirklich zurückzuziehen. Entsprechend groß ist oft das Kompetenzwirrwarr. Hinzu kommt, dass umgekehrt die Bevölkerung den Zentralstaat zwar überwiegend kritisiert, auch scharf kritisiert, gleichzeitig aber enorme Erwartungen an diesen Zentralstaat hat. Letztlich schauen dann eben doch alle wieder nach Paris. Das ist auch ganz ähnlich bei der Rolle des Staatspräsidenten. Er steht immer wieder in der Kritik, das war bei jedem Präsidenten so, aber gleichzeitig sind die Erwartungshaltungen an ihn gigantisch geradezu.
In Großstädten wie Paris, Lyon oder auch Marseille, da gilt ja jetzt bereits die höchste Corona-Warnstufe. Dort mussten Bars und auch gastronomische Einrichtungen, die keine Speisen verkaufen, die mussten für 2 Wochen schließen. Wie nehmen denn die Menschen diese neuen Restriktionen auf? Die Regeln, die sind ja zum Teil auch so ein bisschen absurd. Bars sind zu, Restaurants aber nicht. Um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, da scheint es ja so ein Problem mit der politischen Kommunikation zu geben. Oder sehe ich das falsch?
Nein, das sehen Sie völlig richtig. Das gibt es in der Tat, das wird reihum sehr kritisiert, nämlich dass es bisher, man muss sagen, eigentlich gar keine wirkliche Kommunikation der Regierung zu den Corona-Regeln gibt. Man hatte ja nach den Erfahrungen mit Corona im Frühjahr, da hatte man den Regionen mehr Autonomie bei ihren Entscheidungen zugesagt. Aber dann machten viele Städte und Gemeinden eben doch wieder die Erfahrung, dass letztlich Paris im Alleingang entschied. Nehmen wir das Beispiel Marseille. Da gab es Ende September zwar tagelange Gespräche und Konsultationen über zutreffende Maßnahmen. Am Ende aber wurden dann strikte Regelungen, zum Beispiel Schließung von Bars und Cafés, von Paris aus verfügt. Und das ohne die Marseiller Bürgermeisterin Michèle Rubirola darüber auch nur zu informieren. Sie erfuhr daraus aus den Abendnachrichten im Fernsehen. Also das sind natürlich Sachen, wenn Sie vom Absurden sprechen, Bars sind zu, Restaurants nicht. Das versteht tatsächlich kaum noch jemand in Frankreich, zumal es von der Regierung auch nicht mit Zahlen untermauert wird. Oder während der Premierminister Bars und Cafés schließen lässt, das Arbeitsministerium dringend Arbeit im Homeoffice empfiehlt, lässt das Sportministerium Fans in den Stadien zu. Also so ist schon der Eindruck in Frankreich entstanden, jedes Ministerium verfolgt seine eigene Politik. Entsprechend wird eine zentrale Regierungsautorität immer weniger als solche wahrgenommen, entsprechend auch immer weniger akzeptiert. Dann kommen noch, wie erwähnt, die Entscheidungen hinzu, die Städte und Regionen treffen. Und so wirkt dieses ganze System dann, wie soll ich sagen, in seinen Strukturen gefangen. Und die große Konfusion ist dann oft genug komplett.
Wenn man jetzt nochmal auf das ganze Große schaut oder das große Ganze vielmehr, wie ist denn wie ist denn da der weitere Plan der Regierung? Im Sommer hatte Macron ja noch so ein neues, überarbeitetes Programm für seine zweite Regierungszeit vorgestellt. Aber jetzt scheint ja das Land so eine Art Feuerwehrpolitik nur noch betreiben zu können. Also gesundheitlich, Wirtschaft, ja, sozial, immer nur noch im Krisenmodus arbeiten zu können. Strukturelle Probleme lassen sich ja so nicht wirklich beseitigen. Wie wirkt sich das denn politisch aus? Also glaubt noch jemand an Macrons großen Wurf?
Nein, sicher nicht. Man muss sagen, es gibt auch keinen großen Wurf mehr. Macron hatte in den ersten 2 Jahren seiner Präsidentschaft ja einiges auf den Weg gebracht. Reform des Arbeits- und Steuerrechts, auch eine Bahnreform. Das alles brachte ihm viel Lob der Unternehmen ein. Die Investitionen aus dem Ausland stiegen sprunghaft an. Die Arbeitslosigkeit ging nach und nach und auch deutlich zurück. Aber dann kam eben der große Bruch, aus meiner Sicht ausgelöst durch die Gelbwestenbewegung, die doch eine große Irritation bei Macron auslöste, auch Verunsicherung mit sich brachte. Dann kamen die monatelangen Streiks, die Demonstrationen gegen die geplante Rentenreform. Da erschien das Land bald wie gelähmt. Und dann in dieser Situation kam Corona. Mit für Frankreich, auch für Frankreichs Wirtschaft, sehr schwerwiegenden Folgen. Deutlich härter ist Frankreich getroffen als Deutschland. Die Reformen, nach denen Sie fragen, die wurden erstmal ausgesetzt. Es wird nur noch im Hintergrund weiter dran gearbeitet. Die ganze Finanzierbarkeit dieser Reformen muss zum Beispiel völlig neu gedacht werden. Und all das sind entsprechend für Macron keine großen Themen mehr. Also sucht er sich neue. Zum Beispiel sein geplantes Gesetz, vor wenigen Tagen vorgestellt, zum Umgang mit religiösen Separatismen. Damit sind vor allem Muslime gemeint, also Fragen, wie kann man die Radikalisierung junger Muslime verhindern, was kann man gegen die existierenden Parallelgesellschaften in den Vorstädten tun, wie kann dem islamistischen Terror der Nährboden in Frankreich entzogen werden. Das wird das große, auch das einzige Reformprojekt Macrons für die verbleibenden Monate bis zur nächsten Präsidentschaftswahl sein und keine Frage, auch dieses Vorgehen zielt natürlich auch darauf, sich bei der Bevölkerung als ein wiederwählbarer Präsident zu präsentieren.
So die Einschätzung von unserem Korrespondenten Jürgen König zur aktuellen Situation in Frankreich. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Morgen geht es hier in der Weltzeit dann um Großbritannien. Bis zum 15. Oktober sollte ja eigentlich ein Handelsabkommen mit der EU stehen. Ohne Kompromissbereitschaft wird das aber nicht klappen. Wir fragen, gibt es noch ein Einlenken oder droht das Chaos? Und das Ganze können Sie auch in unserem Podcast hören, zu finden auf allen gängigen Plattformen. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.